Guten Morgen alle zusammen. Was macht unseren Glauben eigentlich so aus? Was macht ihn so besonders oder so wertvoll? In Johannes 3, Vers 17 heißt es, dass der Sohn in die Welt kam, nicht damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wir glauben an Jesus, weil er unsere Schuld vergibt, weil er sie vergeben kann und dass wir dadurch gerettet werden. Das macht den ganzen Glauben aus, oder das ist das Wichtigste daran. Und Jesus, nachdem er auf der Welt war, wie es hier heißt, dass er hier war, um uns zu retten, er hat gepredigt, er hat Wunder getan, er ist gestorben und wieder auferstanden. Und nachdem er das alles getan hat, heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 9, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und dann ist er zurück in den Himmel gegangen. Ist das alles? Uns wurde beigebracht, dass wir Gott lieben sollen, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Und wenn möglich, sollen wir versuchen, so viel Gutes wie nur möglich zu tun und mit allen Menschen Frieden zu halten. Und wenn wir das schaffen würden, wäre es auch super, dann könnten wir ein tolles Leben leben und bräuchten nicht mehr. Aber das bleibt halt beim Bemühen. Und ich weiß nicht, wenn man schon mal so ein Arbeitszeugnis hatte, wenn da steht, er hat sich stets bemüht, dann ist das keine gute Note. Und es reicht halt einfach nicht aus. Und in der Weltgeschichte wird es eben noch weitergehen. Und wir wollen uns ein bisschen angucken, was noch passieren wird. Und wieso wir das überhaupt wissen dürfen, wieso das wichtig ist. Er sagt Jesus zu uns in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Wären wir nur Diener, irgendwelche Mitarbeiter, dann würde es uns nichts angehen, was unser Chef für Pläne hat. Aber er hat uns alles verraten. Er will uns nichts verheimlichen, damit wir ihm auch vertrauen können. Und zum anderen gibt es uns eben Sicherheit und Hoffnung. Und wir sollen uns mit den Worten oder mit dem, was uns erklärt wird, was noch kommen wird, auch trösten. Und das haben wir schon einen Teil davon gehört. Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Wie schmerzhaft ist es, wenn ein Mensch stirbt, den wir lieben. Und wie viel schmerzvoller, ich kann es mir nicht vorstellen, ist es, wenn es so aussieht, als wenn es einfach vorbei ist und wenn dieser Mensch dann einfach weg ist. Die Bibel sagt uns, dass es da eben nicht zu Ende ist und erklärt uns noch, wie es weitergeht, was für Ereignisse noch bevorstehen und was auch mit diesen Entschlafenen, denen, die schon gestorben sind, passieren wird und auch mit den allen anderen Menschen. Und das Wichtigste, was Paulus hier in 1. Thessalonicher anspricht, ist erstmal, dass Jesus wiederkommen wird. Ja, wir sind in der Adventszeit und da warten wir auf die Ankunft des Herrn. Und darum drehen sich alle Ereignisse, dass Jesus wiederkommen wird. In Johannes 14, Vers 3 sagt er uns, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Es dauert ja schon recht lange, seit er hier war und bis er wiederkommt. Und bis er wiederkommt, ist es aber eine ganz besondere Zeit. Wir nennen sie oft Gnadenzeit. Und dazu sagt uns Petrus in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 9, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Gott gibt uns eben noch besonders viel Zeit, damit wir zu ihm finden können. Umso länger die Zeit, umso besser eigentlich, umso mehr Leute können auch von ihm hören und zu Jesus finden. Aber natürlich warten wir auch, dass er wiederkommt. Und diese Zeit, ja, die gibt er uns einfach aus Gnade. Er könnte schon ein Jahr, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, hätte er wiederkommen können. Dann würde es uns alle nicht geben. Aber er gibt uns eben Zeit. Er will, dass einfach noch viele Menschen die Möglichkeit bekommen, von seiner frohen Botschaft zu hören. Und ziemlich genau vor einem Jahr, ich glaube auch im dritten Advent, da hatten wir auch eine Predigt, da ging es aber um die Zeichen, die dafür sprechen, dass Jesus bald wiederkommen wird. Da haben wir eine ganze Liste von Zeichen gehört, die uns vor tausenden Jahren schon gesagt wurden in der Bibel und viele sich davon schon erfüllt haben. Ein paar Beispiele sind, dass Jesus selbst in Matthäus 24 gesprochen hat, dass es immer mehr Erdbeben geben wird, mehr Hungersnöte und Seuchen, dass es viele Kriege geben wird oder auch immer mehr und viele Unruhen. Die gab es schon immer, das gab es alles schon immer, aber nicht alles so extrem wie in den letzten Jahren. Es wird einfach mehr von den Statistiken, wenn man sich das anguckt. Es steigert sich. Und Jesus sagte, dass es zum Ende hin einfach mehr wird. Dass die Juden in ihr Land ziehen dürfen und Israel neu entsteht, weil seit 70 nach Christus gab es das nicht mehr. Und seit 1948 gibt es den Staat Israel wieder und die dürfen dort wieder in ihr Land ziehen. Und es muss ein großer Abfall geschehen vorher. Und so, dass viele einfach nicht an Gott glauben wollen. Und seit dem letzten Jahrhundert, ist es sehr, oder anders, ich habe schon oft gehört von Leuten, dass sie sagen, ja, ich muss noch zur Kirche oder Weihnachten gehen wir zur Kirche wegen Oma oder weil meine Eltern das noch sagen. Und das war noch eine frühere Generation vielleicht. Und seit letztem Jahrhundert ungefähr, da kommen einfach immer weniger Leute zur Kirche. Die wollen nicht mehr, weil die Evolutionstheorie einfach viel bekannter wurde, weil es einfach bequemer ist, daran zu glauben, weil es logischer klingt als an einen altmodischen Gott. Und Millionen von Menschen treten aus der Kirche aus und wollen einfach auch gar nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben, die als Gläubige galten vielleicht. Das sind einfach nur ein paar Beispiele. Und einen genauen Zeitpunkt können wir trotzdem nicht wissen. Jetzt in 13 Tagen kommt Jesus oder so, werden wir nie wissen. Weil es ja auch heißt, von den Zeiten, in 1. Thessalonicher 5, Vers 1 und 2, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Davon hat Jesus auch selber gesprochen. Wir kennen den genauen Termin nicht und es soll uns auch gar nicht so wichtig sein, weil es für uns selbstverständlich sein soll, bereit zu sein, wenn der Chef kommt und fragt oder uns abholen will, dann sollen wir einfach bereit sein, um sofort mitgehen zu können. Und ein bestimmtes Ereignis, was Paulus jetzt hier in 1. Thessalonicher, was wir gelesen haben, Kapitel 4, noch beschreibt, wenn Jesus eben wiederkommt, das ist eine Entrückung. Und dieses Entrücken, das haben wir an mehreren Stellen in der Bibel und das beschreibt wirklich dieses physische, also dass der physische Körper von einem Ort zu einem anderen gebracht wird, dass er einfach weg ist, so wie du jetzt hier sitzt und plötzlich bist du da, ja, irgendwo anders. Und dann haben wir einige Beispiele, zum Beispiel der erste war Henoch im Alten Testament. Wir lesen von ihm in 1. Mose 5, Vers 24, und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Und Hebräer 11, Vers 5 sagt es noch genauer, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ein anderer war Elia, als er mit Elisa unterwegs war, heißt es in 2. Könige 2, Vers 11, und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander, und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elisa guckte nur noch hinterher, bis er ihn nicht mehr gesehen hat. Das sind zwei besondere Stellen, die uns berichtet werden, wo zwei Menschen in den Himmel entrückt wurden und nicht mehr sterben mussten, die den Tod gar nicht gesehen haben. Aber andere Beispiele sind noch Jesus selbst. Wir haben es in Apostelgeschichte 1, Vers 9 gelesen, als er 40 Tage nach seiner Auferstehung noch zu den Jüngern predigte auf dem Berg und dann mit Wolken auch zum Himmel aufgefahren ist. Und einige Zeit später Philippus selbst, der aber nicht in den Himmel aufgefahren ist, aber als er den Kämmerer, der da zu Besuch war im Land mit seinem ganzen Gefolge, als er ihn getauft hat und die aus dem Wasser gegangen sind, war er plötzlich weg. Und da war dieser hochrangige Kämmerer mit seinem ganzen Gefolge und die haben ihn plötzlich nicht mehr gesehen. Und später hat man ihn aber wieder in einer anderen Stadt gefunden, wo er weiter gepredigt hat. Interessant. Also das sind Entrückungen, von der die Bibel spricht und eben noch diese besondere, die noch kommen soll, was Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 beschreibt, wo sogar die Toten auch einen neuen Körper bekommen, alle, die keinen Körper mehr jetzt hier haben, und alle, die zu dem Zeitpunkt noch leben werden, alle gemeinsam entrückt werden zum Himmel hin oder in den Himmel. Erstmal in die Luft, Jesus kommt uns abholen und dann werden wir für alle Zeit bei ihm sein. Was zu dieser Entrückung noch dazugehört oder oft im Zusammenhang ist, ist eine große Drangsal, die auch noch angekündigt wird. Und das lesen wir in Daniel 12, Vers 1 zum Beispiel. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und Jesus selbst erwähnt sie, Matthäus 24, Vers 21, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und Jeremia und in den Offenbarungen wird sie auch noch erwähnt. Eine besonders schlimme Zeit, die nicht einfach wird, in der viele Ereignisse sein werden. Die Offenbarung beschreibt das sehr detailliert, was für Katastrophen dort sein werden und wie es für Christen besonders schwer sein wird. Wir haben noch ein paar mehr Informationen darüber, nämlich Daniel hat in einer Prophezeiung, in einer bestimmten über 70 Jahrwochen diese Zeit auch schon angekündigt. Ich habe da ein bisschen was zusammengerechnet. Er beschreibt da 70 Jahrwochen, wieso die direkt Jahre nicht gesagt haben, weiß ich nicht. Aber 70 Wochen, pro Woche halt 7 Tage für Jahre. Und das sind 3 Zeiten, einmal 7 Wochen, 62 Wochen und eine Woche. Die ersten 7 Wochen, 49 Jahre, 7 mal 7, die haben die gebraucht, um Jerusalem wieder aufzubauen. Vom Anfang, dass sie Jerusalem wieder aufbauen sollten, bis sie fertig waren. Danach nochmal 62 Wochen, 62 mal 7 sind 434 Jahre, als sie fertig waren, mit Jerusalem wieder aufzubauen, das lesen wir in Nehemia 2, 1 bis 8, bis der Messias weggetan wird, so auch oder ausgerottet, sagen die. Das war dann seine Kreuzigung. Und die Jahre passen ziemlich genau. Wir haben kein genaues Datum, wann die mit Jerusalem mit dem Bau angefangen haben und wann sie fertig waren. Dazu gibt es kein genaues Datum, aber es kann plus minus ein paar Jahre festgelegt oder bestimmt werden. Und da passen die Jahre ziemlich genau, von 450 vor Christus ungefähr bis ungefähr 31 nach Christus. Und selbst, ja, wenn ich jetzt sagen würde, was für 3 große Ereignisse in 400 Jahren sein werden und die dann auch noch so passieren, dann ist das schon sehr bemerkenswert. Aber ein wichtiger Teil in dieser Prophezeiung, die letzte Woche, die nach diesen ersten 69 Wochen, wo der Plan Gottes mit Israel erstmal pausiert, sage ich mal, da kommt noch eine letzte Woche, in der es dann mit dem Plan mit Israel weitergeht. Und bis dahin ist eben diese Gnadenzeit, von der ich sprach. Und diese letzte Woche sind halt eben wieder 7 Jahre, oder in Offenbarung wird die halbe Drangsal beschrieben, nämlich 3,5 Jahre oder 42 Monate oder 1260 Tage. Die haben noch mit 360 Tagen pro Jahr gerechnet. So, also 7 Jahre, die sehr furchtbar sein werden. Und es ist oft eine Frage und etwas, was Jesus uns auch nicht verheimlichen wollte: Müssen wir da jetzt auch durch? Müssen wir diese Zeit erleben? Oder dürfen wir uns auf seine Wiederkunft wirklich freuen, dass er uns abholt? Oder eben noch Angst haben und erstmal auf den Antichrist warten und 7 Jahre oder vielleicht weniger, wenn wir sterben, da irgendwie durchhalten? Und die Worte sagt er uns ja nicht umsonst, sondern dass wir uns damit auch trösten sollen und Hoffnung bekommen. Deswegen gucken wir uns das ein bisschen genauer an, was davon zuerst kommt. Und das Kommen von Jesus wird auf verschiedene Weisen beschrieben. Zum einen wird es beschrieben, wenn er kommt, dass wir zu ihm kommen oder versammelt werden. Dazu lesen wir ein paar Stellen. 1. Thessalonicher 4, Vers 17, was wir gelesen haben. Dass wir zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft kommen, wenn er kommt. Dass wir erstmal zu ihm kommen. Oder Johannes 14, Vers 3. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Dass er uns wieder einmal zu sich erstmal nimmt. Und in 2. Thessalonicher 2, Vers 1, genauso: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass wir dann erstmal mit ihm vereinigt werden. Das ist eine Art der Wiederkunft. Eine andere Wiederkunft, die dann eben nicht die gleiche sein kann, wird uns beschrieben, dass wir bereits mit ihm zurück zur Erde kommen. Und das sagt zum Beispiel 1. Thessalonicher 3, Vers 13, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Oder Judas 14, von diesen hat aber auch Henoch, der 7. nach Adam geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Oder Sahaja 14, Vers 5, am Ende: Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das, nach dem Erdbeben, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Das sind zwei verschiedene Wiederkünfte des Herrn, die beschrieben werden, dass wir einmal zu ihm erst hinkommen, das andere, dass er mit uns schon zurückkommt. Und in dieser Gnadenzeit, diese Zeit jetzt nach diesen 69 Jahrwochen, in denen Daniel sagte, bis zu dieser einen letzten Woche, da ist halt diese Gnadenzeit, und von der gesagt wird, in Apostelgeschichte 15, Vers 14, Simon hat erzählt, dass Petrus, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und das ist eine besondere Zeit, in der wir Heiden, also alle, die keine Juden sind, eben Zeit haben oder auch die Möglichkeit, zu Gott zu finden. Und nachdem das sozusagen fertig ist, das ist ja eine bestimmte festgelegte Zeit, da heißt es in Römer 11, Vers 25, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und wenn so viele Heiden wie möglich halt zu Gott gefunden haben, dann geht der Plan mit Israel weiter in diesen letzten 7 Jahren. So, und um das bisschen, und ein paar Beispiele, die das einfach noch deutlicher machen, dass wir diese furchtbare Zeit nicht miterleben müssen, sondern dass Jesus eben uns davor rettet, gucken wir uns ein bisschen an. Also, was bedeutet, dass diese Entrückung eben vor diesen 7 Jahren sein wird? Dass wir erst entrückt werden, dann wird diese Drangsal sein 7 Jahre lang, und dann kommt Jesus mit allen seinen Heiligen wieder, um das 1000-jährige Reich aufzubauen. Das erste ist, dass wir ja den Tag, den er, an dem er wiederkommt, nicht ausrechnen können. Wie ein Dieb in der Nacht und ein Tag, von dem keiner weiß. Matthäus 24, Vers 36. Um jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Und wenn die Trübsal anfängt, die fängt mit einem Ereignis an, nämlich dass der Antichrist einen 7-jährigen Friedensvertrag mit Israel schließen wird. So heißt es, dass sie so anfangen wird. Ein bestimmtes Ereignis, das sicher in den Medien gezeigt wird. Überhaupt hört man sehr viel jetzt, was da alles passiert. Und mit Israel auch. Und ein anderes Ereignis, das genau nach der Hälfte dieses Vertrages, dieser Vertrag eben, also nach 3,5 Jahren, gebrochen wird und dann der Antichrist bestimmte schlimme Sachen mit Israel halt macht. Und das sind halt zwei Ereignisse, an denen wir den letzten Tag oder das Kommen Jesu eigentlich sehr leicht ausrechnen könnten. Das andere ist, dass die Trübsal der Zorn Gottes ist. In Offenbarung 6, Vers 16 heißt es, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Und Offenbarung 15, Vers 1, und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, 7 Engel, welche die 7 letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Also die bestimmten Ereignisse in der Offenbarung, in dieser Trübsal, wenn sie zu Ende sind, dann ist der Zorn Gottes zu Ende. Das ist der Zorn Gottes, der über die Welt kommt, aber die Gemeinde, die Gläubigen, die an Jesus glauben, die sind eben nicht zu dem Zorn bestimmt. In 1. Thessalonicher 1, Vers 10 heißt es, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und Kapitel 5, Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Ein Beispiel dazu, dass das Gericht eben nicht für uns ist oder nicht für Gerechte, wieso sollte Gott solche auch richten, ist in 1. Mose 19, Vers 22. Da geht es darum, dass Gott Sodom und Gomorra richten will. Und in einer der Städte, da wohnt Lot, der Bruder von Abraham. Und da spricht der Engel zu ihm, als das passieren soll, eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Daher wird die Stadt Soar genannt, also bis er in Sicherheit ist. Das Gericht kann nicht kommen, solange Lot da ist. Das würde Gottes Gerechtigkeit ja auch irgendwie unverständlich machen. Es ist halt für die Ungerechten. Und wir sind gerechtfertigt durch Christus, durch den Glauben an ihn. Und deshalb gilt das Gericht, das Zorngericht eben nicht für seine Gemeinde. Noch ein Zeichen ist, es wird eine Hochzeit geben. Die Gemeinde wird ja als Braut von Jesus bezeichnet. Und diese Hochzeit ist, wenn diese Braut eben zu Jesus, dem Bräutigam, kommt und wir vereint werden, wie wir gelesen haben, dass wir einfach zusammen sein werden. Und diese Hochzeit wird in Offenbarung 19, Vers 1 bis 10 beschrieben. Das heißt, dass sie schon passiert und erst danach kommt Jesus mit seinen ganzen Heeren vom Himmel, um sein Reich aufzubauen. Erst danach kommt er auf die Welt. Und ja, vorher muss ja die Braut irgendwie bei ihm im Himmel sein. Und noch ein letztes Zeichen, oder vorletztes. Der Heilige Geist ist noch da. In 2. Thessalonicher 2, Vers 6 und 7 heißt es, und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg. Und dann heißt es weiter, damit der Verderber und so weiter, die Namen für den Antichrist, damit er erst wirken kann. Solange der Heilige Geist hier in der Welt ist, seit er an Pfingsten, 50 Tage nach Jesus' Auferstehung gekommen ist, seit er hier in der Welt ist, darf der Antichrist auch gar nicht wirken. Er kann es nicht. Und erst wenn der Heilige Geist eben wieder Platz für ihn macht, das heißt, wenn er weggeht und nicht mehr zurückhält, erst dann darf der Antichrist eben diese 7 Jahre wirken. Und der Heilige Geist wohnt halt in den Gläubigen. später im tausendjährigen Reich kommt er dann auch wieder. Ein bestimmtes Ereignis, was auch noch, was ich auch nicht sofort verstanden habe, ist, dass wenn das tausendjährige Reich kommt, das heißt, wenn Jesus auf die Welt kommt, um eben sein Reich aufzubauen, in dem er 1000 Jahre lang regiert, also sichtbar hier vor uns, dass wir hier sehen können, an dem gleichen Tag wird die erste Auferstehung beschrieben. Und in der ersten Auferstehung werden alle Gläubigen auferstehen. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein, wenn wir bei der Entrückung bereits auferstanden sind, dass wir später noch einmal auferstehen? Oder werden wir erst da auferstehen? Und dieses Auferstehen war halt nicht sofort verständlich. Selbst die Jünger kannten das erstmal noch nicht. Als Jesus zum ersten Mal davon redete, dann heißt es danach in Markus 9, Vers 10, und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeute. Was ist das eigentlich? Und die erste Auferstehung hat mit Jesus bereits angefangen. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Wenn er schon der Erste in dieser Auferstehung war und noch ein zweiter Teil kommt, dann passiert das halt eben nicht alles an einem Tag, sondern es gibt schon mindestens zwei Teile. Und der erste war Christus. Der zweite Teil, wie wir in 1. Thessalonicher gelesen haben, ist eben, wenn die Entrückung kommt, wenn Jesus uns abholt. Und der dritte Teil eben am Tag vom tausendjährigen Reich ist, wenn alle Menschen, die in dieser Trübsalszeit, in diesen 7 Jahren, alle, die dort noch gestorben sind oder vielleicht sogar noch leben, die gestorben sind, die werden dann halt am letzten Tag auch noch auferstehen, damit wirklich alle Gläubigen auch mit Jesus leben können. Ja, also das waren ein paar Zeichen. Und was haben wir jetzt eigentlich wirklich davon, wenn wir das alles wissen? Was bringt uns das wirklich? Petrus schreibt uns in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 11, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Gäste und Fremdlinge, wir sind hier eben noch nicht zu Hause, daran sollen wir uns erinnern. Wir sollen erst noch nach Hause kommen. Wir sollen das Leben hier auch genießen, sagt Salomo, aber immer im Gehorsam zu Gott. Und nicht vergessen, eben bereit zu sein. Jesus sagt ja immer wieder, seid wachsam. Und ich möchte abschließen mit 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Da heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Jesus wird eben wiederkommen und seine Leute alle abholen. Und dafür sollen wir bereit sein. Und damit, das soll unsere Hoffnung sein, dass er uns wieder mitnimmt. Und vor allem auch alle, die schon gestorben sind. Und das soll uns auch trösten. Genau, das hatte Paulus auch gesagt. Ne, diese Worte sollen uns trösten, damit wir nicht traurig sind, oh nein, ich muss jetzt noch so eine schlimme Zeit erleben oder diese Ankunft, dass sie eben nicht schön sein wird, sondern er wird uns erstmal mitnehmen und erretten. Und diese Zeit, diese Gnadenzeit, die bis dahin noch da ist, ja, die können wir auch nutzen, wie wir jetzt auch im Missionsgebet gehört haben, dass wir diese frohe Botschaft eben noch weitergeben können, damit mehr Menschen sich vorbereiten können, wenn Jesus wiederkommt. Amen.